Ja, als Hinführung zur Predigt lese ich aus der Apostelgeschichte 2. Das ist natürlich die Stelle, die ganz bekannte Stelle bei der Gründung, ich sage mal der Gründung der ersten Gemeinde, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Ja? Diese Geschichte lese ich, dann spreche ich ein Gebet für die Kittys, dann können die Kinder danach dann in die Kinderbetreuung gehen. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 24, genau. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getös entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und sie und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt kommt die Stelle vom Joel. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, einem Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Soweit mal.
Ja, Lieben, erinnert ihr euch noch daran, wann es das letzte Mal war, ich sage das mal so ganz persönlich, wo dich geistlich etwas zutiefst berührt hat? Kannst du dich noch daran erinnern? Als dich geistlich zum letzten Mal etwas zutiefst berührt hat? Ich erlebe das immer so, ich gehe da anders weg, als ich hingekommen bin. Wer geistlich zutiefst von etwas berührt wird, der geht anders weg, als er hergekommen ist. Der bekommt plötzlich eine neue Weltsicht, die Dinge, was in dieser Welt vor sich geht, neu zu sehen. Der bekommt eine neue Denkweise. Der fängt plötzlich an, die Dinge geistlich zu denken. Und der bekommt natürlich auch eine neue Handlungsweise. Er handelt plötzlich anders. Er handelt aus einem neuen Geist heraus. Letzten Sonntag ging es um das Thema, die Barmherzigkeit Gottes führt zur Buße und zur Umkehr. Wir sind gerade in einem Predigtreihe aus dem Propheten Joel. Und ich möchte am letzten Sonntag nochmal kurz anknüpfen. Da waren mir drei Schritte wichtig, die Barmherzigkeit Gottes führt zur Buße und zur Umkehr. Ein erster Schritt, ein Mensch, aber auch ein Volk muss sich fragen und auch für sich selbst ganz ehrlich klären, wem gehöre ich wirklich? Wem gehöre ich wirklich? Gehöre ich zuerst dem lebendigen Gott? Oder gehöre ich zuerst meinen Aufgaben oder meinen Pflichten oder meinen Wünschen oder auch meinen Sehnsüchten? Wer bestimmt letztlich mein Leben? Es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Wem gehöre ich wirklich? Wer bestimmt letztlich mein Leben? Ein zweites war mir letzten Sonntag wichtig. Ein Mensch und ein Volk muss erkennen, das Widergöttliche, was in dieser Welt vor sich geht, das hat keine Zukunft. Auch wenn es noch so imposant und so mächtig daherkommt, das Widergöttliche hat keine Zukunft. Das hat sich in der Geschichte Israels an vielen Stellen gezeigt, aber auch in der Kirchengeschichte in den letzten 2000 Jahren. Das Widergöttliche hat keine Zukunft. Rudolf Alexander Schröder hat es mal so schön gedichtet: Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Sieger ist. Und dann bricht das Widergöttliche zusammen. Das heißt mit anderen Worten, ich kann mein Leben nicht auf etwas Widergöttliches aufbauen. Und ich kann auch Menschen nicht vertrauen, die das Widergöttliche propagieren. Und dann ein drittes war mir letzten Sonntag auch noch wichtig. Ein Mensch und ein Volk muss erkennen, mit Gott bin ich nie am Ende. Nie. Selbst der Tod ist für Gott nicht das Ende. Wo unsere Möglichkeiten aufhören, ist für Gott nichts unmöglich. Und jetzt möchte ich heute dieses Thema vom letzten Sonntag unter der Überschrift fortsetzen. Wir sind ja im großen Thema Barmherzigkeit. Gott schafft in seiner Barmherzigkeit durch seinen Geist neue Menschen. Deshalb auch dieses Thema heute vom Geist Gottes. Der Tobi hat ja schon entsprechend eingeführt. Gott schafft durch seine Barmherzigkeit, durch seinen Geist neue Menschen. Den Predigtext, den hat der Apostel Petrus schon an der Pfingstgeschichte zitiert. Wir haben es gerade schon gehört. Ich lese aber jetzt nochmal Joel 3, der Predigtext für den heutigen Sonntag. Und da heißt es dort in Joel 3, 1 bis 5: Und nach diesem, also wenn ein Volk oder ein Mensch geklärt hat, wem ich zuerst gehöre. Nach diesem, wenn ein Mensch und ein Volk geklärt hat oder erkannt hat, das Widergöttliche hat keine Zukunft, das Widergöttliche ist immer unbrauchbar. Nach diesem, wenn ein Mensch, ein Volk erkannt hat, dass es mit Gott nie zu Ende ist und dass auch der Tod kein Ende bildet, dann heißt es, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Also, Gott schafft in seiner Barmherzigkeit durch seinen Geist neue Menschen. Das ist unser heutiges Thema. Und die Frage ist dann schlicht und ergreifend, wie macht er das? Wie schafft Gott in seiner Barmherzigkeit und durch seinen Geist neue Menschen? Er berührt und er ergreift Menschen mit seinem Geist. Und wer vom Geist Gottes tatsächlich berührt und ergriffen ist, der bekommt tatsächlich eine neue Weltsicht. Der geht anders weg, als er hergekommen ist. Der bekommt eine neue Denkweise. Und er handelt natürlich auch anders. Wir haben es gerade in der Pfingstgeschichte gehört, dass Petrus genau diesen Abschnitt hier zitiert, als er dieses Phänomen beschreibt, was da jetzt mit den Jüngern passiert ist. Denn die umliegenden Menschen, die dieses Erlebnis nicht hatten vom Geist Gottes, die wundern sich über die Christen, die jetzt plötzlich völlig neu denken, völlig neue Weltsicht haben und auch völlig anders handeln. Und er sagt, genau das, was der Prophet Joel verheißen hat, das ist hier passiert. Und Petrus sagt also, die sind nicht betrunken, die haben auch nichts geraucht. Die sind ganz nüchtern in ihrem Denken, aber die haben eben diese neue Sicht und Denkweise. Und die Frage ist jetzt schon, wie geschieht das, dass ein Mensch vom Geist Gottes ergriffen wird und zu einem neuen Menschen wird? Richard Rohr, der deutschstämmige amerikanische Franziskanerpater, der hat es mal so ausgedrückt: Um mit dem Geist erfüllt zu werden, müssen wir um den Geist bitten. Aber es genügt nicht, mit den Lippen zu bitten. Wir haben ja vorhin dieses Lied gesungen: Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Kann man mit den Lippen bitten, aber das genügt nicht, sagt er, sondern wir müssen uns unserer Selbstzufriedenheit entledigen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen. Wir müssen uns der Götzen entledigen, wenn wir Platz schaffen wollen für den wahren Gott in uns. Und wir müssen uns der eigenen Nichtigkeit bewusst sein, damit Gott, der Schöpfer, aus dem Nichts etwas machen kann. Also Rohr sagt es, das sind die Voraussetzungen, damit Gott durch seinen Geist in seiner Barmherzigkeit neue Menschen schafft. Nicht nur mit den Lippen darum bitten, sondern sich der Selbstzufriedenheit entledigen. Also ich habe es letzten Sonntag schon so gesagt, ich muss mir klar werden, wem ich wirklich gehöre. Wem gehöre ich wirklich? Ich muss mich der Götzen entledigen, sagt Rohr. Und alles, was ich an die Stelle Gottes setze, woran ich abends zuletzt und morgen zuerst denke, das ist meistens so mein Götze. Und dessen muss ich mich entledigen. Und Rohr sagt auch, ich muss mir meiner Nichtigkeit bewusst sein. Und Joel muss jetzt seinen Zeitgenossen dieses Wort im Auftrag Gottes sagen. Er hat ja als Prophet in Israel gewirkt, als das Volk Israel aus dem babylonischen Exil zurückgekommen ist. Und das babylonische Exil war für die Israeliten, wie für uns Deutsche, der Zweite Weltkrieg. Die absolute Katastrophe. Das Land ist zerstört, die Infrastruktur ist zerstört und jetzt kommen die Gefangenen oder die ehemals Gefangenen aus der babylonischen Gefangenschaft zurück und treffen ein zerstörtes Heimatland an. Und jetzt muss das Land wieder aufgebaut werden. Es müssen neue politische, wirtschaftliche und auch religiöse Strukturen neu angelegt werden. Und die Israeliten, die arbeiten pausenlos am Wiederaufbau. Wer die letzten Wochen die fortlaufende Bibellese gelesen hat, Prophet Esra und jetzt auch Haggai und morgen fängt der Nehemia an, da kann man das so ein bisschen nachempfinden, wie das damals so zugegangen ist. Und die Israeliten, die arbeiten also pausenlos am Wiederaufbau und dieser Wiederaufbau gelingt. Es gibt ein Wirtschaftswunder, ich sage es mal so mit unserem Vokabular. Es kommt neuer Wohlstand auf. Es gibt wieder genug zu essen und zum Trinken gibt es nicht mehr nur Wasser, sondern auch Wein, Joel 1, Vers 5. Und das Land kommt so nach und nach wieder in einen ordentlichen Zustand und den Leuten geht es gut und sie lehnen sich jetzt selbst zufrieden zurück. Jetzt haben wir es geschafft. Sie klopfen sich selbst auf die Schulter und sie klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Und an die Stelle Gottes treten jetzt plötzlich so die materiellen Götzen. Sie hängen plötzlich ihr Herz an ihre Häuser oder an ihre Getreidefelder oder an ihre Obst- und ihre Gemüseplantagen, an ihre Weinberge. Und ihr Denken und ihr Sorgen dreht sich morgens und bis zum Abend letztlich nur noch darum, wie sie mehr Wachstum erzielen und damit die Erträge und den Gewinn steigern. Sie sind eigentlich schon ganz zufrieden. Sie sind stolz auf das, was sie geleistet haben, auferstanden aus Ruinen, singen sie vielleicht auch noch das alte sozialistische Lied. Aber ihr Denken dreht sich letztlich nur noch um die materiellen Güter. Natürlich gibt es noch eine religiöse Tradition. Man feiert schon noch den Sabbat einmal in der Woche. Man feiert auch die Feste und die Bräuche. Aber das ist alles nur noch schmückendes Beiwerk. Das hauptsächliche Denken dreht sich ausschließlich um das Wachstum ihrer Getreidefelder, ihrer Obst- und Ölplantagen und ihrer Konten. Es geht also letztlich ums Geschäft und es geht ums Geld. Und jetzt tritt der Prophet Joel auf und ruft sie zum Umdenken, er ruft sie zur Umkehr, betet nicht nur mit den Lippen, um erneuerte Menschen zu werden. Entledigt euch eurer Selbstzufriedenheit. Entledigt euch allen dessen, was ihr an die Stelle Gottes setzt. Entledigt euch eurer Götzen. Werdet euch eurer eigenen Nichtigkeit bewusst. Ich sage es noch anders. Die Israeliten haben sich über ihren erfolgreichen Wiederaufbau des Landes nicht mehr vom Geist Gottes leiten und führen lassen, sondern vom Geist, ich nenne ihn mal so, vom Geist der Machbarkeit, von dem haben sie sich ergreifen lassen. Und dieser Geist der Machbarkeit, der hat ihnen den gewünschten Erfolg gebracht. Und wer Erfolg hat, der hat bekanntlich Recht. Wie zeigt sich dieser Geist der Machbarkeit, der sich so oft als Geist Gottes getarnt an die Stelle Gottes setzt? Der Geist der Machbarkeit, der hat immer fünf Schritte oder fünf Punkte, nach denen er sich orientiert. Er hat immer so ein ganz bestimmtes Programm. Und das kann man überall beobachten, wo der Geist der Machbarkeit am Werk ist. Ob das jetzt um eine Firma geht oder um ein politisches Projekt. Auch im Gemeindebau habe ich das schon bei vielen Kollegen entdeckt. Sie arbeiten bewusst oder auch unbewusst mit diesem Geist der Machbarkeit. Fünf Schritte von diesem Geist. Er fragt zuerst nach einem Grund, um etwas zu tun. Also er braucht einen Grund, um etwas zu tun und das ist ja auch sinnvoll. Und der Grund damals in Israel war, wir haben ein zerstörtes Land und das muss wieder aufgebaut werden. Das liegt auf der Hand, der Grund. Also der Geist der Machbarkeit, der erkennt ein Problem und sieht dieses Problem und sieht sich durch dieses Problem regelrecht herausgefordert. Ein zweites, was der Geist der Machbarkeit anwendet, er fragt nach einem Ziel. Und das Ziel damals in Israel ist auch klar, das Land muss wieder bewohnbar werden, das Land muss wieder seine Bürger ernähren. Das ist ja auch legitim, dass das Land wieder bewohnbar ist, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat und dass jeder was zu essen hat. Ein lobenswertes Ziel. Darauf muss zugearbeitet werden. Ein drittes, wonach der Geist der Machbarkeit fragt, er fragt nach Mittel. Schlicht und ergreifend. Was nützt der triftigste Grund? Was nützt das schönste Ziel, wenn ich keine Mittel und wenn ich keine Möglichkeiten habe? Kann ich viele Gründe erkennen und auch viele Ziele formulieren, wenn aber die Mittel fehlen, dann hocke ich auf dem Trockenen. Und zu den Mitteln, da gehört Geld, da gehören Mitarbeiter, technische Mittel. Und damals in Israel haben alle ihren Teil dazu beigetragen und haben sich mit ihren Gaben eingebracht. Das ist auch toll. Und der Geist der Machbarkeit, der braucht ein viertes, er braucht Kontrolle. Und ist auch wichtig, die Kontrolle, die prüft, ist der Grund noch da, warum wir mal miteinander angetreten sind? Die Kontrolle fragt auch, stimmt das Ziel noch, das wir mal miteinander formuliert haben? Haben wir noch das Ziel vor Augen? Und darum war mir dieses Lied auch wichtig, lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Das ist ganz wichtig, dass ich das immer wieder im Auge habe. Haben wir kurzfristige, haben wir mittelfristige, haben wir langfristige Ziele? Müssen wir unsere Ziele neu formulieren? Das fragt der Kontrolleur. Haben wir auch die Mitarbeiter, haben wir die Mittel, haben wir die technischen Möglichkeiten, um unsere Ziele weiter zu verfolgen? Ohne Kontrolle könnte es sein, dass wir etwas tun, wozu gar kein Grund mehr vorhanden ist oder dass wir das Ziel aus den Augen verloren haben oder dass wir uns in unsere Möglichkeiten verschätzen. Und dann noch das fünfte, was zum Geist der Machbarkeit dazugehört. Er will sich immer wieder auch auf Neues einstellen und er fragt, was sind die neuen Herausforderungen? Diese fünf Punkte wendet der Geist der Machbarkeit an. Und es ist wirklich ein gutes, gutes Tool, um ein Land wieder aufzubauen, um eine Firma zu führen, um ein Geschäft zu führen, aber auch um eine Gemeinde zu bauen, einen Kreis zu leiten, eine Gruppe aufzubauen. Und wie schon erwähnt, also einige meiner Kollegen, die arbeiten so mit diesem Geist der Machbarkeit. Allerdings, ich nenne ihn auch so, ist es der Geist der Machbarkeit und nicht der Geist Gottes. Das muss man sich immer klar sein. Es ist der Geist der Machbarkeit und nicht der Geist Gottes. Als Jesus mal vor Pilate steht, ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, da kommt der Pilatus mit dem Geist der Machbarkeit. Ich bin hier der Chef. Ich habe Macht, dich kreuzigen zu lassen oder freizulassen. Und Jesus sagt zu ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Du arbeitest mit dem Geist der Machbarkeit. Das gilt in dieser Welt. Das ist okay. Da geht es nur so. Mit Grund, Ziel, Mittel, Kontrolle und Neues wagen. Das geht nur so in dieser Welt. Aber mein Reich, sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt. Ist nochmal was völlig anderes. Die Israeliten, die haben mit dem Geist der Machbarkeit ihr Land wieder aufgebaut und erfolgreich zu neuem Wohlstand geführt. Und wer Erfolg hat, der hat natürlich recht. Und jetzt tritt der Prophet Joel an dieser Stelle auf und sagt: Zerreißt eure Herzen, bekehrt euch, denkt um. Bei all eurem Tun handelt ihr eben nicht aus meinem Geist heraus, sondern aus dem Geist der Machbarkeit. Und darum verheißt jetzt Gott seinem Volk diesen neuen Geist. Ich will nach diesem meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, auf eure Söhne und Töchter. Und die sollen weissagen, die sollen eine andere Sicht der Dinge haben. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer, Rauchsäulen oder Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Der soll von diesem Geist jetzt plötzlich begleitet sein. Der soll jetzt plötzlich eine neue Denkweise, eine neue Weltsicht bekommen, eine neue Handlungsanweisung bekommen. Der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Und jetzt nimmt Petrus genau dieses Wort in seiner Pfingstpredigt auf. Er sagt, das ist jetzt, was Joel verheißen hat, ist durch Jesus wahr geworden. Durch Jesus ist plötzlich ein anderer Geist in dieser Welt. Wenn man das Bild nimmt von vorhin, was der Tobias verwendet hat, Gott der Vater ist die Sonne, der Sohn ist das Licht und der Geist ist die Wärme. Jetzt ist durch Jesus ein anderer Geist in der Welt. Bisher war es nur der Geist der Machbarkeit. Und durch Jesus ist ein anderer Geist da. Und plötzlich gehen Menschen vom Geist Gottes motiviert ganz anders nochmal an ihre Aufgaben heran. Und deshalb möchte ich einfach nochmal auf Rohr zurückkommen. Er sagt, um mit dem Geist erfüllt zu werden, müssen wir um den Geist bitten. Aber bitte nicht um den Geist der Machbarkeit, dass wir sagen, wir sind jetzt an dem und dem Punkt. Lieber Gott, gib uns jetzt deinen Geist dazu, dass wir den Grund finden, dass wir das Ziel finden, dass wir die Mittel bekommen und. Sondern wir müssen um den Geist bitten, dass er uns zeigt, was ist jetzt in unserer Zeit, in dieser Situation gegeben. Was ist jetzt dran? Nicht, dass wir es definieren, was dran ist, sondern dass wir es uns vom Geist Gottes tatsächlich zeigen lassen, was dran ist. Und dann sagt Rohr, wir müssen uns unserer Selbstzufriedenheit entledigen. Wir packen es ja schon. Wir schaffen das. So diese Selbstzufriedenheit. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Kein Problem. Wir müssen uns unserer Selbstzufriedenheit entledigen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen. Und das heißt im Gebet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. So entledigt sich ein Mensch seiner Selbstzufriedenheit oder auch ein Volk oder auch eine Gemeinde. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Wir müssen uns unserer Götzen entledigen, wenn wir Platz schaffen wollen für den wahren Gott in uns, so hat es Rohr gesagt. Also mal ganz ehrlich sein. Jeder für sich selbst, aber auch als Volk oder als Gemeinde, jeder für sich ehrlich sein, was steht für uns an der Stelle, was steht für mich an der Stelle Gottes? Woran denke ich abends zuletzt und morgens zuerst? Es war für mich mal amüsant, wenn ich es mal so sagen darf. Ich habe mal jemanden besucht und die betreffende Person sagte, also wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann lese ich. Dann habe ich gefragt, was lesen Sie denn? Ja, meine Kontoauszüge. Man lachte, mir ging es auch damals so ähnlich, aber da haben wir plötzlich gemerkt, was steht da an erster Stelle? Gell? Was steht an erster Stelle? Wir müssen uns unsere Götzen entledigen, wenn wir Platz schaffen wollen für den wahren Gott in uns. Und Rohr sagt noch, wir müssen uns unserer eigenen Nichtigkeit bewusst sein. Wir sind alle nichtig. Wir sind alle nichtig. Unser Leben währt 60 Jahre, 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und dann ist vorbei und wenn ich in die Runde gucke, ist das für viele von uns absehbar. Wir sind alle nichtig und das muss man sich einfach eingestehen. Geimpft oder ungeimpft, wir werden alle sterben. Und wer das weiß, ich bin nichtig, ich bin vergänglich, über mich wird die Zeit weggehen. Aus dem kann Gott, der Schöpfer, etwas völlig Neues machen. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, ich hatte diese Studienreise zum Thema Dietrich Bonhoeffer, war für mich sehr, sehr eindrücklich. Bonhoeffer war erst 39 Jahre alt, als er hingerichtet wurde. Und er hat jetzt, was er uns hinterlassen hat, an Schriften und an Texten und an Liedern, mehr bewirkt als einer, der ein hohes Alter erreicht hat und mit dem hohen Alter gesegnet war. Sein Leben wurde jäh abgebrochen und er hat uns so viel Reichtum, einen geistlichen Reichtum hinterlassen, den wir im Moment überhaupt nicht ausschöpfen können. Wir haben dort das Studienzentrum da auch besucht und da ist ein Pfarrer dort, der sagt, ich mache das jetzt schon, ich glaube, 8 Jahre, wo er da ist, jetzt im Ruhestand, hat er das übernommen, mehr zum Verwalten und sagt, je mehr ich mich in diese Person hineindenke, desto interessanter wird sie und ich schöpfe da unwahrscheinlich viele Reichtümer raus und gebe sie auch weiter. Wir müssen uns unserer eigenen Nichtigkeit bewusst sein, damit Gott, der Schöpfer, aus dem Nichts etwas machen kann, so hat es Rohr formuliert. Wer bin ich denn? Ohne Gott bin ich nichts. Mit Gott bin ich alles. Und aber wer wirklich das weiß, dass ich mit Gott alles bin, der weiß auch, da ist mit dem Tod nicht zu Ende. Und ich denke, jeder von uns kennt auch solche Persönlichkeiten, die jetzt auch, obwohl sie schon längst tot sind, noch eine Segensspur im eigenen Leben oder auch an einem Ort hinterlassen. Also mit dem Geist erfüllt zu werden, müssen wir um den Geist bitten, unserer Selbstzufriedenheit uns entledigen, uns der Götzen entledigen und der eigenen Nichtigkeit bewusst sein. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns deinen Geist verheißen hast und dass dein Geist in dieser Welt ist. Und du weißt auch, wie oft wir uns dem Geist der Machbarkeit hingeben und uns an äußeren eigenen Erfolgen freuen. Wir danken dir, dass du uns in diesen größeren Zusammenhang hineinnimmst. Und so kommen wir vor dich. Und du weißt, was uns zur Selbstzufriedenheit bringt. Du weißt, was uns als Götze, wem wir da heimlich dienen. Und du weißt, wie wir uns unwahrscheinlich wichtig vorkommen. Du kennst jeden von uns. Und so danke ich dir, dass du uns mehr und mehr hineinnimmst in dein göttliches Geheimnis durch deinen guten Geist. Amen.